Grundsätzlich wollen wir unser OCR-Ansatz so gestalten, dass Kundinnen so einkaufen können, wie es eben bei ihnen reinpasst. Weil für Kundinnen macht es ja eigentlich keinen Unterschied. Also für uns macht es einen Unterschied, über welchen Kanal sie einkaufen, natürlich dann auch in den Kennziffern. Aber für den Kunden, der kauft bei DM ein. Und so soll es sich auch anfühlen, dass kein Unterschied besteht.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Julia Wolfer bei uns, Teamlead Nationale Marktkommunikation bei DM. Mit Julia haben wir das DM-Ökosystem unter die Lupe genommen. Sie hat uns gezeigt, wie Daten bei DM genutzt werden, um kanalübergreifend die Customer Experience zu verbessern. Warum Print und Personalisierung sich nicht gegenseitig ausschließen und welches Szenario sie für DM für die nächsten 5 Jahre am wahrscheinlichsten hält, das hat uns Julia noch ganz zum Abschluss verraten. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Julia Wolf ist bei uns, Teamlead Nationale Marktkommunikation bei DM. Hallo Julia.
Hallo Kai, danke, dass ich da sein darf.
Ja, toll, dass du den Weg aus meiner badischen Heimat hier ins schöne, sommerliche, fast schon Köln gefunden hast. Heute mal wirklich herrliches Wetter, das du mitgebracht hast. Und wir haben viele, viele spannende Themen heute mit dabei. Aber bevor wir da reinsteigen, was sollte man über dich wissen, über Julia Wolf?
Ja, was man wissen muss, ist eine gute Frage, aber was ich gerne erzählen kann, dass ich mein gesamtes Berufsleben eigentlich schon in der Konsumgüterbranche verbracht habe. Das hat angefangen während des Studiums, da bin ich für mein Praxissemester und für meine Diplomarbeit bei Unilever in Hamburg gewesen und habe dann nach dem Studium kurz einen Abstecher bei H&M gemacht und bin jetzt seit 16 Jahren tatsächlich schon bei DM Drogeriemarkt. Habe damals dort im Dialogmarketing angefangen. Durfte da nach ein paar Jahren auch die Teamverantwortung übernehmen. Habe auch sonst schon im Kommunikationsbereich bei DM andere Themen verantworten dürfen. Ich war schon für Social Media verantwortlich, auch für die DM.de und habe dann nach einer kurzen gesundheitlichen Auszeit die Teamverantwortung für die Marktkommunikation übernommen. Das ist die Kommunikation, machen wir in meinem Team für unsere DM-Märkte, sowohl am POS als auch im Umfeld, also von Out-of-Home, Anzeigen, Radio ist alles Mögliche dabei. Und durch die steigende Marktanzahl und auch die größer werdende Teamgröße haben wir das letztes Jahr aufgeteilt in die nationale und die lokale Marktkommunikation. Und ich darf da jetzt die nationale Marktkommunikation mit meinem Team begleiten.
Ja, vielen Dank, Julia. Und du hast, das kann man auch sagen, einen ganz tollen Vortrag hier gehalten beim IFA Media Day Ende letzten Jahres. Und die Julia muss ich unbedingt hier an die Handelbar kriegen. Und das hat geklappt. Da freue ich mich, wie gesagt, sehr. Uns eint ja auch die Liebe zum Karlsruher Sportclub. Das wollen wir jetzt aber nicht vertiefen, dieses Thema, weil das ist die Leidenschaft, die Leidenschaft. Aber uns eint auch, das kann ich sagen, so doch eine gewisse Begeisterung für DM. Von außen gesehen ja wirklich auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, die da Götz Werner schon geschrieben hat und die jetzt dann auch fortgesetzt wird. Wann hast denn du das letzte Mal bei DM eingekauft?
Das war tatsächlich letzte Woche und sogar zweimal. Einmal online bestellt und einmal vor Ort im Markt eingekauft. Also da ist man auch als Mitarbeitende nicht davor gefeit, öfters mal einzukaufen.
Also du hast auch Omnichannel hier dann auch genutzt. Omnichannel, so ein klassisches Buzzword vielleicht dann auch der letzten Jahre. Aber du hast ja das als, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so als Ökosystem auch dargestellt, jetzt beim IFA Media Day. Also für diejenigen da draußen, zum einen, die nicht dabei sein konnten, ihr habt was verpasst. Und zum Zweiten hier mal in deinen Worten, Was hat das mit dem DM-Ökosystem auf sich?
Ja, also das DM-Ökosystem ist eigentlich ein Modell, das wir nutzen, also alle Mitarbeitenden in der Kommunikation, aber auch unsere verbundenen Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ein Modell, das das Zusammenspiel unserer Kommunikationskanäle eigentlich beschreibt. Und das ist wie so ein Schichtenmodell, kann man sich das vorstellen, so Kreise, die von innen nach außen eben alle Kommunikationskanäle abbilden. Und im Zentrum stehen da unsere DM-Märkte und auch unsere anderen Touchpoints, wo man einkaufen kann, also die DM.de und die DM-App und drumherum dann alle anderen Kommunikationskanäle auch, auf denen wir eben unsere Kundinnen und Kunden erreichen können. Also das ist von innen nach außen eigentlich auch ganz klassisch die Owned und die Earned und dann die Paid-Kanäle und soll so ein bisschen beschreiben, je näher man quasi im Zentrum ist, desto enger und stärker ist die Verbindung an der Stelle mit unseren Kundinnen und Kunden und je eher man nach außen kommt, desto ein bisschen lockerer ist die oder vielleicht erst im Entstehen.
Aber das ist schon auch ein bisschen komplex und wird ja auch immer komplexer. Es kommt auch immer noch ein Kanal dazu, ohne dass alte Kanäle verschwinden. Oder wie beurteilst du das jetzt so auch in der Entwicklung jetzt des Ökosystems?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das schematisch darstellt, ist eigentlich schon gefühlt eine Woche später schon nicht mehr aktuell. Also wir sind ständig dabei, das zu aktualisieren. Genau, es kommen Kanäle dazu. Also wir richten uns da eigentlich nach den Bedürfnissen auch unserer Kundinnen und Kunden. Wenn für die ein Kanal relevant wird, kommt er dazu. Wenn ein Kanal nicht mehr relevant sein sollte, fällt er weg. Wobei es eher tatsächlich ein Dazukommen ist. Und jetzt noch erinnere mich nicht, dass schon mal ein Kanal jetzt komplett weggefallen wäre, außer vielleicht so mal was ganz kurzfristig da gewesen ist, wie so eine Clubhouse-App oder so, man dann mal ausgetestet hat und dann wieder wegfiel. Aber ansonsten erweitert sich das tatsächlich. Und ja, für uns ist es ein ganz tolles Instrument auch. Zur Kommunikationsplanung nutzen wir das, ne? Also wenn wir je nach Thema uns eben entscheiden, wollen wir damit Interesse wecken oder eine Verbindung stärken, dann hilft uns dieses Schema eben zu entscheiden, welche Kanäle wir nutzen und welche Kanäle wir kombinieren.
Also das mit Clubhouse finde ich natürlich super spannend, weil ich muss mal bei den Kolleginnen und Kollegen nachfragen, wer sich daran
erinnern
kann.
Ich hatte nie eine Einladung übrigens.
Nicht?
Nein, ich war außen vor.
Ich fand das schon auch wirklich faszinierend damals. Das war so ein klassisches Phänomen dann während der Hochphase jetzt der Corona-Pandemie und auf einmal war man dann aus der Küche da live in der Diskussion dann mit dabei. Aber tatsächlich, jetzt wo es vielleicht eines der wenigen Beispiele, wo man sieht, dass ein Kanal dann wirklich wieder komplett verschwindet. Wo man sieht, Kanäle verlieren ja auch in gewissermaßen doch an Bedeutung, an vielleicht an Reichweite, vielleicht auch an Relevanz. Aktuell ja besonders stark jetzt seit einigen Jahren in der Diskussion Print. Welche Rolle spielt Print? Welche Rolle kann es zukünftig noch spielen? Ihr seid ja noch bei Print. Es gibt ja auch das Magazin. Es gibt neue auch Wurfsendungen von euch, wenn ich das so richtig, meine Frau ist ja auch gute Kundin hier im Hinterkopf habe. Wie wählt ihr denn die Kanäle aus, die ihr bespielt und mit welcher Intensität ihr sie dann auch bespielt?
Ja, erstmal allgemein zum Thema Print. Es hat nach wie vor einen festen Bestandteil in unserem Marketingmix. Also das gerade schon genannt. Wir haben ein Streumedium, unsere Kundenzeitschrift Allwerde. Wir schalten Anzeigen sowohl lokal als auch national und haben auch Printmailings. Und entscheiden das immer je nach Zielsetzung zum einen, also je nach Thema und auch ehrlicherweise nach Erreichbarkeit der jeweiligen Zielgruppe. Also wir haben nach wie vor Kundinnen und Kunden, die wir personalisiert nur über Print erreichen, weil sie sich noch nicht digital für den Newsletter angemeldet haben oder in der App registriert haben. Und es ist so eine hohe Anzahl, dass das auf jeden Fall relevant ist und wir das weiterhin nutzen. Da haben wir ja den großen Schatz unserer Payback-Daten. Und von daher ist es eigentlich immer von der Vorgehensweise so, dass erstmal natürlich das Thema, das wir kommunizieren wollen, feststeht, dann die Zielsetzung und dann schauen wir, über welchen Kanal erreichen wir denn unsere Kundinnen und Kunden mit diesem Thema. Das heißt, wir gehen tatsächlich danach nach der Erreichbarkeit und haben eigentlich immer eine kombinierte Kanalauswahl. Also wir haben selten ein Thema, das wir nur rein auf einem Kanal spielen, sondern gucken immer ja genau nach der Zielgruppe, nach der Reichweite auch natürlich und entscheiden uns so dann für einen Kanalmix.
Spätestens, wenn es dann von den Marketingkanälen hin in die Vertriebskanäle geht, ist ja die Erfahrung, dass da sehr schnell diese Kannibalisierungsdiskussion ja dann auch auftaucht. Wie war das bei euch? Wie ist das bei euch? Ihr wart jetzt auch kein Vorreiter in dem Sinne, jetzt was einen Online-Shop angeht oder das Thema jetzt auch Click and Collect, was ja, glaube ich, so gerade während der Pandemie ja dann doch sehr stark ja dann ausgerollt hat, aber jetzt auch nicht ganz zuerst. Gibt es diese Diskussionen bei euch auch, weil es dann auch Verantwortliche gibt eben für den Online-Shop und es gibt ja dann natürlich in jeder Filiale ja auch Verantwortlichkeiten?
Die gibt es tatsächlich eher weniger. Also wie gesagt, ist es tatsächlich eher ein Ansatz, wo wir sagen, das ergänzt sich. Klar haben wir Spezialistenteams für die einzelnen Kanäle, die sich da um die Optimierung und die optimierte Aussteuerung kümmert. Aber wir haben auch einen übergreifenden Ansatz in der strategischen Marketing-Ausrichtung, sage ich mal, wo Kollegen eben genau dieses Zusammenspiel der Kanäle orchestrieren. Von daher würde ich da jetzt nicht von einer Kannibalisierung sprechen, sondern wie gesagt von einer Ergänzung. Und weil du gerade Click und Collect erwähnst, ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Wir hatten das vor Corona getestet. Bei uns nennt sich das ja Expressabholung und hatten da in dem Projekt gar nicht so die Zahlen, wo wir gesagt haben, das müssen wir jetzt unbedingt ausrollen. Und dann kam aber Corona und eben die Zeit, wo die Menschen nicht mehr so gerne durch den DM-Markt geschlendert sind, sondern eigentlich schnell rein und raus wollten oder mussten. Ne? Wir hatten ja auch Beschränkungen, wie viele Menschen in den Markt durften. Und auf einmal war dann ein Konzept, das wir zum Glück vorher schon getestet haben, auf einmal hochrelevant und ist daher auch ein gutes Beispiel für die Kundenzentrierung, Bedürfnisse der Kunden, wo wir gesagt haben, okay, jetzt passt es eben genau. Menschen können zu Hause bestellen und dann eben ihren Einkauf vor Ort abholen. Und deshalb haben wir das dann doch sehr viel schneller als geplant ausgerollt und ist heute ein sehr beliebter Service bei unseren Kundinnen und Kunden.
Ja, Kundenzentrierung hast du genannt. Das ist ja auch so ein großes Wort, was ja sehr schnell häufig auch genannt wird. Jeder will ja kundenzentriert dann auch agieren. Und wenn man dann so nachfragt, was wisst ihr denn über die Kunden, dann wird das manchmal dann schon relativ dünn. Und dann sage ich, mein Gott, also ohne Kundendaten ja keine Kundenzentrierung, weil wie möchte ich auf was zentrieren, was ich ja gar nicht genau kenne. Jetzt seid ihr ja auf der Datenseite, so wie ich es von außen beurteile, ja durchaus gut aufgestellt. Ihr habt ja auch eigene Kundenkarte mit der entsprechenden App. Ihr seid bei Payback ja dann auch mit drin. Wie sieht denn euer Datenökosystem aus? Also wo kommen da noch Daten rein? Wie könnt ihr Daten nutzen? Und was macht ihr denn mit den Daten, um den Kunden dann eben auch wirklich das bestmögliche Erlebnis zu bieten?
Also die zwei wichtigsten Datenquellen, sage ich mal, hast du bereits genannt. Das ist einmal Payback und unser eigenes DM-Konto. Da haben wir dann noch ergänzend dazu unseren Familienbegleiter Glückskind, der auch nochmal sehr wichtig ist. Und da erheben wir ganz klassisch erstmal demografische Daten natürlich. Bei Glückskind haben wir dann auch noch Daten zu den Kindern, zu Schwangerschaften vor allem. Also wir wissen teilweise vor Familien und Freunden, dass eine gut Schwangerschaft informiert besteht. Genau, also auch sehr sensible Daten. Und dann natürlich, wenn sich Kundinnen und Kunden damit dann auch bei ihrem Einkauf authentifizieren, also vor Ort im Markt oder eben auch online eingeloggt bei uns einkaufen. Dann haben wir natürlich auch noch ganz viele Infos zu Kaufverhalten, Einkaufsfrequenz, Umsatz und so weiter und so fort. Und das alles aggregieren wir dann zu verschiedenen Dingen. Also wir haben über unsere Kunden, wir haben eine Segmentierung, die wir nutzen. Wir arbeiten mit Affinitäten, zum Beispiel für verschiedene Marken oder auch Nachhaltigkeitsthemen. Also genau, und das alles nutzen wir dann in der Aussteuerung, um möglichst relevant für unsere Kundinnen und Kunden in der Kommunikation zu sein. Und da muss ich auch sagen, ist es in den letzten Jahren so, dass das auch erwartet wird. Also unsere Kunden sind sehr informiert, sehr mündig und wissen, hey, ihr sammelt hier Daten, wenn ich eben mich authentifiziere durch die MeinDM-App oder durch die Payback-Karte, dann ist da auch die Erwartungshaltung, dass wir das nutzen und wir nichts versenden, sage ich mal, wo der Kunde dann sagt, wieso schickt ihr mir das? Weil ihr wisst doch, dass ich das nicht kaufe oder dass mich das nicht interessiert. Also es ist eine große Chance, aber auch ein großer Anspruch, der damit erwächst, wenn man so viele Daten zur Verfügung hat.
Baut ihr auch Kundenfeedback dann auch entsprechend ein? Das sind ja auch gerade in den Online-Shops immer super spannende Informationen. Das individuelle Profil, aber natürlich dann auch wiederum so eine Aussage zu einem Produkt, zu einer Leistung, ist ja auch wiederum für andere Kunden eine wertvolle Information.
Ja, auf jeden Fall. Also unsere Kundinnen und Kunden nutzen so ziemlich jeden Kanal, über den sie Feedback geben können, auch tatsächlich, um das zu tun. Also sei das über Facebook, Instagram, unser Service Center natürlich, die DM.de über Produktbewertungen. Und das wird in vielen Abteilungen auch auf jeden Fall genutzt. Also bei uns, bei den KollegInnen im Produktmanagement, die das Produktwünsche teilweise auch dann tatsächlich in eine Entwicklung mit einfließen lassen. Bei uns die Sortimentsteams, die das auch sehr genau angucken, wie das Feedback zu Produkten ist und dann entscheiden, wird eine Produktrange vielleicht in der Varianz noch ausgeweitet oder ein Artikel vielleicht auch ausgelistet, wenn er überhaupt nicht gut ankommt. Also das sind auf jeden Fall wichtige Punkte, die wir da zurückgemeldet bekommen und die wir auch berücksichtigen.
Ja, sehr, sehr spannend. Auch das ist natürlich alles eine relativ hohe Komplexität. Bei den Daten ist es ja auch schön zu sehen, Kundenentwicklungen dann auch aufzeigen zu können. Und wir haben schon mehrfach hier an der Stelle mit unterschiedlichen Personen. Ich denke an ein tolles Gespräch mit der Annette Korsten hier von Zoo Royal, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Hatten wir über die Bedeutung dieses sogenannten Omnichannel-Kunden gesprochen und auch der Kennziffer Omnichannel-Kunden. Was dahinter steht, ist so die Erwartungshaltung, dass ein Kunde, der über zwei Kanäle in dem Fall einkauft, dass das dann eben auch ein besserer Kunde ist, dass man mit dem mehr Geschäft macht, dass man den mehr entwickeln kann. Punkt eins, seht ihr das auch so in euren Daten? Und Punkt zwei, ist es für euch auch ein Ziel, sag ich mal, den Anteil der Omnichannel-Kunden an der Gesamtkundschaft zu erhöhen, oder sagt der Kunde wählt es aus? Wie er das macht, ist uns im Prinzip egal.
Also eher Letzteres. Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden das Einkaufen so anbieten, wie es jeweils ins Leben der Kundinnen passt. Aber gleichzeitig natürlich haben wir nennen es auch OCR-Kundenscore. Da fließen aber sehr viele Variablen ein. Ich hatte vorhin schon genannt, so Dinge wie Einkaufsfrequenz, also wie oft kommt jemand zu uns. Dann auch der Umsatz natürlich, aber auch über wie viele Kanäle kauft jemand bei uns ein, aber auch wie viele verschiedene Sortimentsbereiche. Und die sind unterschiedlich gewichtet und Umsatz ist dabei auf keinen Fall die höchste Gewichtung. Aber tatsächlich Kunden entwickeln in dem Sinne, in diesem Score nicht, sondern eher im Sinne der Verbundenheit, die ich am Anfang genannt hatte, die bei uns ja auch im Ökosystem eine wichtige Rolle spielt. Also eher, sage ich mal, die Entwicklung von einem Gelegenheitskunden zu einem Markenbotschafter, nennen wir das. Also, dass Kundinnen und Kunden sich immer stärker mit uns verbinden. Und diese Verbindung kann sich dann natürlich äußern, indem ein Kundin oder ein Kunde auch über mehrere Kanäle bei uns einkauft. Muss aber nicht sein. Das ist ja sehr individuell. Also, wenn ich in meinem Umkreis in Karlsruhe habe ich alle paar Meter gefühlt einen DM-Drogeriemarkt. Da muss ich nicht zwingend online einkaufen. Jetzt habe ich das vorhin natürlich erzählt, dass ich das gemacht habe. Das liegt aber daran, dass ich dann zum Beispiel online exklusive Artikel kaufen möchte oder bei DM-Med einkaufen möchte. Genau. Also grundsätzlich wollen wir unser OCR-Ansatz so gestalten, dass Kundinnen so einkaufen können, wie es eben bei ihnen reinpasst. Weil für Kunden macht es ja eigentlich keinen Unterschied. Also für uns macht es einen Unterschied, über welchen Kanal sie einkaufen, natürlich dann auch in den Kennziffern. Aber für den Kunden, der kauft bei DM ein. Und so soll es sich auch anfühlen, dass kein Unterschied besteht.
Du hast einen ganz spannenden Aspekt genannt. Hier in Karlsruhe gibt es an jeder Ecke ein DM, klar. Ich meine, DM, das Headquarter ist ja auch in Karlsruhe, aber in Köln gibt es auch an jeder Ecke fast ein DM. Aber es gibt ja Regionen, wo das nicht der Fall ist. Jetzt könnte man ja sagen, gut, der Online-Shop wird dort besonders stark genutzt, in Regionen, wo es halt nicht so das Angebot auf der Fläche ist. Oder man könnte sagen, das sehen wir ja auch in anderen Kategorien, denken wir an den Baumarktbereich, da sieht man das ganz deutlich, um die jeweiligen Stores gibt es dann halt zum Kundenkreis und der nutzt dann eben ab und zu, vielleicht weil es auch abseits der Öffnungszeit mal das Bedürfnis gibt, mal was zu einzukaufen und damit schon mal zu streichen von seiner Wunschliste, dass man dann eben online einkauft. Siehst du da irgendwas in den Daten, was die eine oder die andere Tendenz da unterstützen könnte, dass man sagt, eher was für weiße Flecken oder eher was für die Kundenbindung, Kundenentwicklung?
Ja, also ganz klar gibt es Regionen, wo sich auch unsere Kollegen in der Expansion genau überlegen, macht es jetzt da Sinn, einen DM-Markt zu öffnen? öffnen oder nicht. Genau die Daten, die du gerade genannt hast, Einzugsgebiete und so weiter, werden angeguckt. Es gibt nach wie vor Neueröffnungen bei DM, aber natürlich nicht mehr so in der großen Anzahl, wie das noch vor ein paar Jahren ist. Und da ist dann auf jeden Fall zu sehen, dass in den Gebieten der Online-Shop dann vermehrt genutzt wird. Und das genau ist ja die Ergänzung, die wir vorhin bei den Kommunikationskanälen hatten, die wir jetzt auch hier bei den Vertriebskanälen sehen. Sagen, wir können das und eigentlich nicht getrennt sehen, sondern es ist ein Zusammenspiel, was uns dann eben ermöglicht, deutschlandweit hoffentlich für die meisten Kundinnen und Kunden erreichbar zu sein, entweder eben vor Ort oder online.
Und wenn du jetzt die vielen Wege zum Kunden, die ihr ja dann auch anbietet, insbesondere auch marketingmäßig, die vielen Wege, die ihr da zum Kunden und Kundin dann auch geht, mal so abwegs, würdest du sagen, die App ist dann doch der wichtigste Weg, weil persönlichste am nächsten dran? Oder ist es doch noch so, dass man sagt, die größte Wirkung erzielen wir doch mit einer guten Print-Kampagne, kommt doch am meisten Push noch drauf? Oder Social Media, da habt ihr auch schon sehr früh Erfahrungen gesammelt mit den Influencern. Oder kann man das vielleicht gar nicht sagen? Vielleicht gibt es gar nicht diesen wichtigsten Kanal, sondern es sind halt ganz viele und es kommt auf den Mix an.
Also wenn du so fragst, natürlich auf jeden Fall der Mix, aber der wichtigste Kanal aus meiner Sicht und nicht nur, weil ich jetzt dafür die Kommunikation verantworte, ist nach wie vor der POS. Wir sehen auch einfach, wenn wir zwei Platzierungen haben, die wirken einfach, da muss ich nicht extra noch dazu kommunizieren. Wenn ich das dann aber tue, dann kann ich diesen Effekt verstärken. Und da ist auf jeden Fall Social Media super stark. Wir haben da ein Team, das eine tolle Arbeit leistet. Ich bin da selber immer geinfluenced, wenn ich da sehe, was die Kolleginnen und Kollegen an Neuheiten präsentieren oder Limited Editions, die es dann in den Märkten gibt, die darauf aufmerksam machen. Es ist auf jeden Fall eine wichtige Verstärkung. Und das sehen wir dann auch in unseren Zahlen. Also welche Artikel dort auftauchen, haben auch auf jeden Fall einen höheren Abverkauf. Print ist tatsächlich für uns eher was zur Kundenbetreuung, Kundenverbindung, weniger um kurzfristige Themen zu spielen. Einfach ja auch durch die Laufzeit, durch die Vorbereitungszeiten, die da mit reinspielen. Von daher, wie ich es vorhin gesagt habe, ist es der Mix, dass je nach Thema die Auswahl des Kanals dann eben erfolgt und dann auch wichtig ist.
Und ihr spielt ja auch nicht mit den Aktionspreisen. Das unterscheidet euch ja auch von vielen. Ich glaube, Sonderpreise gibt es dann tatsächlich über eure Kundenbindungsprogramme. Aber ansonsten arbeitet ihr mit Everyday Low Price.
Genau, wir haben eine Dauerpreisgarantie, die gilt für 4 Monate. Das heißt, in der Zeit wird der Preis mindestens nicht erhöht. Manchmal wird er sogar günstiger in der Zeit und das kann man auch auf dem Preisetikett immer transparent nachvollziehen, wann der Preis das letzte Mal erhöht wurde. Auch auf der dm.de kann man das auch nachlesen. Und genau, wir haben keine Aktionspreise. Wir haben oft Aktionsartikel, aber dass es quasi ein Überfüller ist oder mal eine 2+1 Aktion, aber keine klassischen Streichpreise. Und über Payback oder die DM-App gibt es dann oft Coupons, dass ich Mehrfachpunkte zum Beispiel bekomme oder eben auch mal ein Gratisgeschenk oder einen anderen Vorteil dann, indem ich dieses Programm nutze.
Jetzt hast du vorhin ja auch den POS in seiner Bedeutung in der Markenkommunikation ja dann auch hingewiesen. Für mich auch schlicht, aber genial eben den Umhang. Wir machen den Unterschied. Das finde ich, bringt's nochmal sehr schön auf den Punkt. Jetzt habt ihr auch irgendwie eine Idee, wie ihr diese Strahlkraft der Person vor Ort auch noch über diesen regionalen Bereich vielleicht noch hinaus ihr dann auch nutzen könnt. Also ich denke da an die Kollegen von Thalia, die ja diesen Lieblingsbuch dann eben von der Filialleiterin, das könnte man sich ja jetzt auch bei Hautpflegeprodukten, Kosmetik etc., könnte man sich das ja auch gut vorstellen, dass dann eben auch die Mitarbeiterinnen so eingebunden werden und du hast vorhin den Begriff genannt, dann ja auch zu Markenbotschaften darin ja dann auch werden könnten.
Das ist tatsächlich ein Punkt, den wir immer wieder versuchen auch einzubinden. Wir hatten das während einer Schönheitskampagne schon mal, dass Kolleginnen und Kollegen dann ihre Produkte eben empfohlen haben. Und das ist insgesamt ein auch sehr großer Bestandteil, wo wir darauf vertrauen können, dass unsere Kollegen vor Ort einfach in der Beratung sehr stark sind. Viele von den Kollegen sind auch ausgebildete Drogisten, das heißt, sie kennen sich wirklich auch aus mit Inhaltsstoffen, mit Wirkstoffen, können da wirklich auch beraten zu verschiedenen Hauttypen oder zu verschiedenen Fleckenproblemen, die man hat, welches Waschmittel denn da das Richtige ist. Es ist immer ein Stück weit die Herausforderung, also vor Ort, ja, macht es Sinn, das zu machen. national einzusetzen schwierig, weil für die Kundinnen und Kunden ist ja DM in der Regel der DM vor Ort und die Kolleginnen, die ich dort treffe. Das heißt, wenn ich jetzt in der Kommunikation den Kollegen aus München abbilde, kann die Kundin aus Hamburg vielleicht nicht viel damit anfangen und umgekehrt. Deshalb versuchen wir das soweit möglich schon zu individualisieren in unseren Kampagnen. Wir haben eigentlich immer den Ansatz, dass wir einerseits national für das gleiche Thema sorgen, aber versuchen den Kolleginnen vor Ort auch die Möglichkeit zu lassen, das zu individualisieren, indem sie den Aufbau eben so gestalten, dass es für ihre Kundinnen und Kunden vor Ort relevant ist. Es kann sein, dass sie dann bei der einen Kampagne vielleicht ein bisschen weniger machen, wenn das Sortiment jetzt für ihre Kundinnen nicht so relevant sind, und für ein anderes Sortiment machen sie dann vielleicht sogar eine Aktion, weil sie sagen, das trifft genau die Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden.
Ist dann so ein bisschen das Pendant zu dem Personal auf der Fläche als, wenn man so will, Influencer regional, dann tatsächlich die Influencer, mit denen ihr zusammenarbeitet, hier für national? Oder wie geht ihr da mit dem Thema Influencer um? Ihr wart ja eine, glaube ich, der ersten Brands, die, glaube ich, da sehr, sehr großen Fokus auch drauf gesetzt hat.
Ja, wir hatten ja das Glück, dass wir da am Anfang aus uns heraus gar nicht so viel selber tun mussten, sondern dass viele Influencer und Influencerinnen ein DM-Haul gemacht haben, ohne dass das von uns irgendwie gesteuert oder angestoßen wurde, und da eben gezeigt haben, was sie an Neuheiten ergattert haben und für was sie sich entschieden haben. Und inzwischen, klar, gibt's bei uns, das wird aus dem Social-Media-Team mit betreut, zusammenarbeiten auch mit Influencerinnen und Influencern, teilweise auch auf längerfristiger Basis, teilweise auch je nach Projekt punktuell. Das auf jeden Fall. Aber ich möchte gerne auch nochmal auf das Markenbotschafter-Thema insgesamt einkommen. Also es gibt bei uns auch, ich glaube, in anderen Unternehmen nennt man das ja auch Corporate Influencer. Das gibt es bei uns tatsächlich auch. Das ist aber eher so in Richtung Einblicke zu geben in die Arbeitsgemeinschaft. Also an welchen Themen arbeiten wir oder wie ist die Arbeit in einem Verteilzentrum, in einem DM-Markt? Wie ist die Arbeit als Gebietsverantwortliche? Also da gibt es Kollegen und Kollegen aus ganz verschiedenen Bereichen bei DM, die das auch wiederum auf ganz verschiedenen Kanälen machen, also von TikTok über LinkedIn, Instagram, also da ist alles dabei. Genau, so ergänzt sich das einmal. Die Social-Media-Influencer sind quasi eher die für die Themen und die Produkte, und die Markenbotschafter sind eher rund um die Arbeitsgemeinschaft DM.
Die dann auch dafür sorgen, dass ja auch DM eine sehr attraktive Arbeitgebermarke hier dann auch ist, gerade im Handel. Zum Thema Influencer-Steuerung kann ich nur empfehlen, auch das werden wir in den Shownotes verlinken, den Podcast, den wir hier gemacht haben mit Birte Fulde von Orion. Da hatte ich das Thema auch diskutiert, auch sehr, 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 sehr spannend. Wenn wir zurückblicken, du hast ja gesagt, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre hier bei DM, Julia. Wie hat denn so Digitalisierung, fangen wir erstmal mit Digitalisierung an, bevor wir auf die künstliche Intelligenz zu sprechen kommen. Wie hat denn Digitalisierung eure Kommunikation hin zum Kunden vielleicht auch intern verändert?
Ich fange erstmal mit der Frage an, wie sich das intern verändert hat. Als ich damals bei DM angefangen habe, bestand das Team Digitale Medien aus 3 Personen. Das ist inzwischen doch ganz schön deutlich gewachsen. Wir sind in den Kommunikationsteams, ich glaube inzwischen über 200 Personen, die da mitarbeiten. Und ja, wir haben natürlich Spezialistenteams für die DM.de, für die App und so weiter. Aber die Themen sind auch sehr verzahnt. Also zum Beispiel auch mal aus meinem Team heraus werden Newsletter verschickt, ne? Also das ist immer eine Mischung eigentlich aus analog und digital, sodass das gar kein reines Team Digitale Medien mehr gibt, das ist so die interne Sicht. Zu unseren Kunden hin hat sich die Kommunikation insofern verändert, dass, ja, wir hatten es gerade vorhin ja schon davon, dass sehr viele Touchpoints dazugekommen sind und wir somit auch mehr Chancen haben, mit unseren Kundinnen und Kunden in Kontakt zu kommen. Das ist Chance und Herausforderung zugleich, das so zu gestalten, dass ja möglichst relevante und optimal ausgesteuerte Kommunikation über alle Kanäle stattfindet, aber ich würde sagen, wir versuchen das eher als Chance zu sehen, um da einfach noch mehr auch in Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden zu kommen, zu erspüren, was sind denn die aktuellen Bedürfnisse und uns da danach dann auch auszurichten.
Also Digitalisierung hat schon viel verändert. Jetzt kommt das Thema künstliche Intelligenz dazu. Jetzt habt ihr so viele Daten. Da wage ich mal die nicht so ganz steile These, dass ihr euch sehr intensiv mit den Potenzialen von KI beschäftigt. Wie würdest du den aktuellen Stand jetzt bei euch dann auch beurteilen? So KI bei DM, gerade in der Angebotskommunikation, eher noch am Anfang, eher so gut in der Mitte drin oder schon sehr weit ausgereift?
Ja, das ist schwierig einzuschätzen, ohne das jetzt von anderen Unternehmen genau zu kennen. Aber ich möchte so sagen, dass wir auf jeden Fall das große Glück hatten, dass unsere IT-Abteilung DM Tech schon sehr früh uns ein eigenes DM-GPT zur Verfügung gestellt hat, allen Mitarbeitenden. Das heißt, da konnten wir sehr früh auch in einer sicheren Umgebung Dinge testen und ausprobieren. Wir können auch alle Microsoft Copilot nutzen. Also es sind so auch die zwei Tools, die ich momentan am meisten im Einsatz habe. Und da kann man gar nicht so schnell gucken, wie da neue Agenten entstehen. Also wir haben zum Beispiel einen Marketingassistenten, der die DM-Kommunikationsstrategie kennt, der die Kundensegmente kennt und so weiter und so fort und den man dann zu Rate ziehen kann, zum Beispiel, wenn man ein Briefing erstellt für eine bestimmte Zielgruppe oder wenn man ein bestimmtes Thema für ein Kundensegment aufbereiten lassen möchte, kann man das dafür nutzen. Also da gibt es wirklich viele tolle Ansätze, die auch aus der Arbeitsgemeinschaft heraus entstehen. Also wo man Agenten selber bauen kann und dann den Kollegen auch zur Verfügung stellen. Das ist so die interne Sicht. Einmal auf, sage ich mal, Prozesse. Dann ganz klassisch auch im Bereich der Grafik setzen wir KI ein. Also da haben wir auch ein tolles Team, das sich da ständig auf dem Laufenden hält. Wir haben zum Beispiel eine DM-Marke, DM Home, die ist im Interior-Bereich, wo das zum Beispiel zur Bildgenerierung verwendet wird, um die Produkte auch in der Anwendungssituation zu zeigen. Also eine Vase nicht nur freigestellt, sondern dann direkt quasi in einer Wohnsituation. Und wir nutzen KI auch für unsere Kundinnen und Kunden. Also wir haben auf der dm.de unsere DM-KI. Da kann man sich beraten lassen, zum Beispiel ein Bild von sich hochladen und dann sich unterstützen lassen, wenn man Produkte für ein, weiß ich nicht, Abend-Make-up sucht und dann soll das auch nur Naturkosmetik sein, dann hilft die DM-KI da bei der Produktauswahl. Also ich würde sagen, es ist sehr vielschichtig, wird sehr viel ausprobiert. Ich glaube, wir sind im guten Mittelfeld. Ich würde nicht sagen, wir sind da so ganz am Anfang, aber es ist auch so eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Ich finde das so spannend. Also gefühlt, was vor 2 oder 3 Wochen vielleicht auch noch nicht ging, funktioniert jetzt schon und es macht richtig Spaß, das auszuprobieren. Und wir versuchen da auch, unsere Kollegen zu motivieren, das auszuprobieren, in die Prozesse mit einzubinden und zu schauen, was da einfach möglich ist.
Wenn du sagst, super spannend, wenn du sagst, ihr versucht, die Kolleginnen und Kollegen einzubinden, wie würdest du den Stand der Diskussion dann auch beurteilen? Ist es mehr die Freude, sich mit Assistenten zu beschäftigen, die einem ja Arbeit abnehmen und wo man sich dann eben auf andere Themen fokussieren kann oder vielleicht weniger Überstunden oder whatever? Oder ist da doch auch mal ja so eine gewisse Skepsis? Wird mich der Kollege irgendwann mal ersetzen und was wird dann aus mir? Wie siehst du das? Wie wird die KI bei euch beurteilt?
Ja, ich denke, das schwingt durchaus beides mit, aber ich kann jetzt für mein Team oder auch für unseren Bereich sprechen, da ist eher so ein interessiertes Ausprobieren. Wir haben auch einen Bereichstag extra dazu gemacht, um zu gucken, okay, welche Prozesse, was sind Themen zum Beispiel, die uns schon immer nerven und die uns schon immer hohe Aufwände bescheren und dann zu schauen, okay, kann uns KI dabei unterstützen? Also ganz klassisch ist so das Thema Protokolle in einem Termin. Also wer selbst schon mal die Transkription erlebt hat und wie toll da inzwischen die Ergebnisse sind, der wird das nie mehr nicht einsetzen wollen, weil das einfach eine super Arbeitserleichterung ist. Und genau darum geht's, konkrete Anwendungsfälle sichtbar zu machen, ein Stück weit Rahmenbedingungen, Hilfestellungen zu bieten, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, das erschlägt einen ja fast schon wieder, sondern wirklich zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt an, wie gesagt, Kernprozesse im Team, die viele Aufwände eben auch bündeln, die zu verbessern, zu optimieren. Und bei uns ist es auch glücklicherweise so, wir haben so viele Themen noch, die wir quasi im Hinterkopf haben, die wir schon immer mal angehen wollten, dass da jetzt keine Sorge bestehen muss, dass dann jemand keine Arbeit mehr hat, sondern eher, dass wir endlich mal zu den Dingen kommen, die wir schon immer mal machen wollten.
Ja, KI also bleibt uns auch bei euch erhalten mit immer mehr Fähigkeit, mit immer mehr Potenzial. Ich glaube, ein super spannendes Themenfeld. Würdest du auch sagen, das ist auch was, wenn wir jetzt leider schon einbiegend auf die Zielgerade, was euch auch in den nächsten Jahren maßgeblich bestimmen wird, wie nutze ich eben KI, nicht im Sinne, es ist so nice to have, sondern es ist schon ein must have, dass man diese Potenziale nutzen muss, um Es gibt ja auch Konkurrenz im Markt, um da nicht zurückzufallen.
Ja, also auf jeden Fall, sehe ich auf jeden Fall so. Das ist ein Must-Have, da kommt man nicht drum rum. Und auch in der Kommunikation ist es ja ein ganz wichtiges Thema. Auch das wird ja das Verhalten unserer, oder verändert aktuell schon das Verhalten unserer Kundinnen und Kunden. Bis vor kurzem waren ja ganz klassische Suchmaschinen, sage ich mal, der Ort, wo man sichtbar sein musste und wo viele Kapazitäten reingeflossen sind, um da eben in den Suchergebnissen oben angezeigt zu werden. Wenn jetzt aber immer mehr KI-Agenten genutzt werden und gefragt werden, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, okay, wie müssen wir dann vielleicht unsere Informationen anders aufbereiten? Also Beispiel dm.de ist auch, wir legen auch dort sehr viel Wert auf Beratung, haben da sehr viel wertvollen Content, den die Kunden bislang noch, sage ich mal, aktiv abrufen. Entweder sie kommen über eine Suchmaschine oder gehen direkt auf die dm.de. Ist ja die Frage, ist aber der Inhalt jetzt so aufbereitet, dass auch die KI-Agenten das als wertvoll erkennen und dann hoffentlich auch ausspielen. Also da ist auf jeden Fall auch spannende Entwicklungen, die zu beobachten sind und die da sicher auch Veränderungen mit sich bringen werden.
Wenn wir jetzt leider schon auf die Zielgerade einbiegend mal nochmal nach vorne blicken und so weiter. Wir versuchen uns erstmal so 5 Jahre vorzunehmen. Das sage ich immer, 5 Jahre, das neue 10 Jahre. Also vielleicht angesichts der vielen, teils sehr dramatischen Entwicklungen, die wir da auch draußen sehen. Aber wenn wir so erstmal auf die Branche blicken, würdest du sagen, gut, in 5 Jahren, wenn wir uns hier in 5 Jahren wieder treffen im schönen Köln und zurückblicken, hat sich da viel verändert in der Branche oder wären das eher so inkrementelle Veränderungen sein, dass wir sehen, gut, am POS wird vielleicht der Checkout wird weiter optimiert, wir haben mehr Digital Signage, wir haben den digitalen Zwilling und so ein paar Themen, die aber jetzt nichts Grundsätzliches verändern, oder würdest du schon sagen, nee, da kommen vielleicht noch ganz andere Player in den Markt hinein, ganz andere Geschäftsmodelle, eher inkrementell oder eher revolutionär?
Ja, ich habe leider meine Glaskugel heute in Karlsruhe vergessen, aber ja, hätten wir da mal reingucken können. Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist beides. Also es gibt Entwicklungen, die hast du gerade schon genannt, die zeichnen sich ab. Eine vielleicht noch ergänzend ist das Thema Gesundheit, das relevant wird und ja auch schon Mitbewerber kundgetan haben, dass das ein Feld ist, in das sie sich begeben werden. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wo wir da dann in 5 Jahren stehen und wie sich das entwickelt hat. Und ansonsten kann ich vielleicht allgemein sagen, dass wir in allem, was wir planen und tun, immer versuchen, die Entscheidungen so zu treffen, dass sie zukunftsfähig sind, ne, so nennen wir das. Also, dass sie versuchen eben schon, ja, so variabel zu sein oder so anpassungsfähig, dass eben, wenn sich Dinge verändern, und da blicken wir vor allem auf unsere Kundinnen und Kunden und deren Bedürfnisse, dass wir eben auch gewappnet sind, dass wir nicht auf ein einziges Geschäftsmodell oder Geschäftsfeld quasi angewiesen sind und wenn das wegbricht, ist die Not groß, sondern da sich antifragil aufzustellen und zu schauen, okay, immer einen Blick darauf zu haben, wie ändern sich die Dinge und was bedeutet das für uns und unser Geschäftsmodell und wie müssen wir uns aufstellen.
Da hast du mit Gesundheit wieder ein unglaublich spannendes Thema aufgemacht. Da müssen wir unbedingt verweisen auf die Folge mit Janine Kunze vom Nahrungsergänzungsmittel-Startup Yikoi, wo wir uns über Nahrungsergänzungsmittel ja sehr detailliert auch unterhalten haben. Wir sehen auch, wir haben gerade veröffentlicht das Handelsszenario 2030 plus, wo wir sehen, Gesundheit eigentlich als einer der allerstärksten Treiber. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass insgesamt gerade der Einzelhandel mit Gesundheitsprodukten eben der war, der am stärksten gewachsen ist, auch im letzten Jahr. Das heißt, auf der Produktebene, da seid ihr ja schon da, rund um Müsli und vegane Ernährung und was ihr da auch alles habt. Das ist ja so eine permanente Veränderung, die man dann sieht, wie ihr euch dann ausdehnt in gewisse Bereiche hinein. Würdest du dann mir doch zustimmen, wenn ich jetzt so versuche, in 5 Jahren zu denken? Bei dm gibt es so für mich so 2 Extreme. Vielleicht fange ich dahin an, bevor ich dann meine Einschätzung gebe, vielleicht auch erst, nachdem ich dir die entlockt habe. Das eine Szenario könnte ja sein, tatsächlich, es verändert sich jetzt doch eine ganze Menge. Die Lebensmittelbringdienste gewinnen weiter an Bedeutung in diesem Ausmaß, werden dann vielleicht auch Deos und Zahnpasta und so dann auch stärker über Online hier dann auch gepusht. Das kommt vielleicht noch, das sehen wir ja auch zunehmend, noch neue Anbieter in den Markt hinein, auch stärker noch digital getrieben. Und dann verändert sich der Markt doch ganz ordentlich. Der Wettbewerb auf der Fläche wird dann auf einmal noch deutlich, deutlich intensiver. Oder das andere Extrem, nein, gut, das ist eigentlich doch ein vergleichsweise traditioneller Markt. Der Online-Kanal wird auch perspektivisch eine eher untergeordnete Rolle spielen. Es geht um Nahversorgung, die auch noch in 5 Jahren überwiegend auf der Fläche stattfindet. Oft ja auch auf der grünen Wiese, wo wir gar keine Frequenzverluste ja dann auch sehen, sondern wo wir sehen, die Versorgung in den Mittelzentren, Unterzentren funktioniert da ja noch vergleichsweise traditionell. Und dann werden Menschen auch noch in 5 Jahren den Unterschied ausmachen. Zu welchem Szenario würdest du eher tendieren und wie würdest du es vielleicht abschwächen?
Also ich tendiere eher zu Szenario 1. Also wir wappnen uns eher für alles, was da kommen mag. Und gleichzeitig trotzdem aus Szenario 2, die Menschen werden den Unterschied machen. Das ist auch das, was mich positiv in die Zukunft blicken lässt bei uns in unserer Arbeitsgemeinschaft, weil wir das heute einfach ganz stark spüren. Ist ja nicht so, dass DM der einzige Händler ist, der Dinge gut macht. Es gibt ja viele andere, die das auch sehr gut machen. Aber was halt wirklich den Unterschied macht, sind die Kollegen vor Ort mit ihrem Einsatz, mit ihrer Beratung, mit ihrer Freude an der Arbeit. Und das, glaube ich, gerade in einer Entwicklung, die vielleicht immer digitaler wird und von KI-Agenten begleitet, wird, glaube ich, der menschliche Faktor auf jeden Fall auch an Bedeutung gewinnen.
Super spannend jetzt die Aussage. Also glaubend an das oder gewappnet zu sein für das Szenario 1, wenngleich Szenario 2 auch nicht unwahrscheinlich ist. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Voraussetzung für die Zukunft. Das war auch ein wunderbares Schlusswort, Julia. Vielen, vielen Dank für die vielen spannenden Insights rund um DM, die Datennutzung und die Customer Experience, die du mit deiner Arbeit ja auch immer weiter verbesserst. Vielen Dank.
Danke für die Einladung nochmal.
Das war die heutige Handelbar mit Julia Wolf, Teamlead Nationale Marktkommunikation bei DM, die mit viel Leidenschaft Datenpools zusammenspielt, um Kundinnen und Kunden ein immer besseres Kundenerlebnis zu bieten. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann wird Max Burjanek bei uns zu Gast sein, Leiter des TikTok-Shops Deutschland. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.